Wir haben gerade am Schluss der letzten Einheit aus 1. Samuel 2 gelesen, und zwar dieses prophetische Wort an Eli, den hohen Priester, ab Vers 27, und haben das bereits gelesen, 27 bis 36. Was auffällt, ist, der Prophet wird nicht genannt. In Vers 27 heißt es einfach: und es kam ein Mann Gottes zu Eli. Und man könnte ja sagen, ja, vielleicht war dieser Prophet unwürdig und darum ist er namenlos. Dieses Phänomen finden wir auch, dass Gott gewisse gar nicht mit dem Namen nennt, wegen ihrer Unwürde. Aber hier wird klar gesagt, ein Mann Gottes. Und das ist eben jemand, der wirklich ein hingegebenes Leben führt. Verschiedene werden so genannt, zum Beispiel auch Mose. In Psalm 90 in der Überschrift heißt es, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Es drückt also aus, jemand, der ganz Gott hingegeben ist. Und so war es mit diesem Mann Gottes. Der Grund ist also ein anderer. Der Grund ist vielmehr der, es war jetzt nicht wichtig, wer diese Botschaft ausgerichtet hatte, sondern es war wichtig, dass Eli diese Botschaft bekam. Das wird hier hervorgehoben. Und übrigens, wenn man so liest, eben Mann Gottes, dann ist es vielleicht für Frauen ein Problem, das auf sich zu übertragen. Und die Brücke wird uns aber gemacht in den Timotheusbriefen, wenn wir kurz aufschlagen. Und zwar benutzt der Apostel Paulus im Prinzip genau diesen Ausdruck Mann Gottes, aber nimmt das ins Griechische rüber. Und zwar so, dass er sagt Mensch Gottes. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Es geht um Liebe zum Geld und zum Reichtum. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und im 2. Timotheusbrief, Vers 3, 16, alle Schrift ist von Gott angegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Also, in beiden Briefen haben wir diesen Ausdruck Mensch Gottes, und das entspricht jetzt im Griechischen eigentlich der hebräischen Vorlage Mann Gottes. Und damit wird klar, mit Mann Gottes ist eben auch die Frau Gottes gemeint. Und das Schöne ist eben, in der Geschichte von Eli, man hat den Eindruck, wo gibt es da noch treue Leute? Aber der Herr hat seine Leute. Und darum wird er ja plötzlich von einem Mann Gottes gesprochen, von dem wir vorher nichts gehört haben. Wir sehen zwar, dass die Priesterschaft völlig am Boden ist, moralisch. Und selbst der hohe Priester Eli, der völlig versagt hatte, aber wenn Gott eben jemanden braucht für den Dienst, da sind die Menschen Gottes doch da vorhanden. Man muss auch denken an die Geschichte von Elia. Es war so ein Tiefpunkt erreicht zu seiner Zeit, also in der Zeit der Könige, und er dachte, ich bin allein übrig geblieben. Also er dachte, er konnte eigentlich wissen, dass es nicht so ist, denn er kannte ja Obadja und wusste, dass der 100 Propheten versteckt hatte und für ihre Versorgung geschaut hatte. Also hätte er niemals sagen dürfen, ich bin allein übrig geblieben. Er wusste, dass es mindestens 101 Treue dazu gibt. Aber Gott sagt ihm dann in der Geschichte von Elia, ich habe mir 7000 übrig gelassen, die dem Baal ihr Knie nicht beugen. Also entschiedene Leute, die mit dem Herrn den Weg gingen in einer Zeit des Niedergangs. Sie waren nicht unbedingt überall so leicht sichtbar, aber sie waren da. Und hier genau so. Und wir haben gesehen, der Vorwurf an Eli, Vers 29, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und dann in Vers 30 am Schluss, denn die mich ehren, werde ich ehren. Und die mich verachten, werden gering geachtet werden. Dadurch, dass er seine Funktion als Richter einfach nicht wahrnahm gegenüber seinen Söhnen, war er eigentlich parteiisch. Eben, es waren halt Angehörige. Und dort ist es am schwierigsten, Stellung zu nehmen. Aber Gott sagt ihm, du hast deine Söhne mehr geehrt als mich. Und er sagt, die mich ehren, die werde ich ehren. Zu denen stehe ich auch. Das ist das gleiche Prinzip, das wir schon gelesen haben in 2. Chroniker 15, wo Gott sagt durch den Propheten zu König Asa, wenn ihr mit dem Herrn seid, dann wird er auch mit euch sein. Wenn wir den Herrn ehren, dann ehrt er auch uns, indem er eben zu uns steht und sich zu uns bekennt. Das ist gemeint. Und vielleicht noch zu dem Punkt, eben wenn es um Verwandtschaft geht, ist alles viel schwieriger. Eine Stelle aus 1. Timotheus 5. Im Zusammenhang dort geht es um Älteste, die sündigen. Und zwar ist es im Griechischen übrigens ein Durativ. Sündigen, das heißt, die in einem Zustand sind, wo sie wirklich einen falschen Weg gehen. Und da wird dann gesagt in 1. Timotheus 5, Vers 20, ich lese ab Vers 19, gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Das ist ein Schutz, man kann also nicht einfach so schnell vorgehen. Und die Sache muss ganz, ganz klar belegt sein. Und zwar 2, noch besser, 3 Zeugen müssen da sein. Nächster Vers. Die Sündigen, und gemeint ist also fortdauernd, na, Sündigen, überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Das ist auch nicht bezogen auf Irgendgläubige in der Gemeinde, sondern eben auf solche, die eine ganz klar klare Verantwortungsposition einnehmen, und hier sogar Älteste. Und dann sagt, und darauf wollte ich hinaus, Paulus in Vers 21, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Also nach Gunst handeln heißt eben, dass man da drückt mein Auge zu, weil es eben zum Beispiel Verwandte sind. Und da drückt man kein Auge zu, eben weil man nicht so einen Bezug hat zu ihnen. Und damit ist man parteiisch. Und er sagt eben im Gleichen, diese Dinge ohne Vorurteil beachten. Und wenn man eben ungleich urteilt mit 2 verschiedenen Maßstäben, das geht gar nicht. Dann hat man eben ein Vorurteil. Ein Vorurteil zugunsten von jemandem oder ein Vorurteil zu Ungunsten von jemand. Und Elihu, der 4. Freund von Hiob, hat sich zurückgehalten. Diese älteren Männer, diese 4, haben sich in den Diskussionen gestritten, und dann kommt er und äußert sich und er sagt, er wolle nicht niemandem schmeicheln. Und wenn er Partei nehmen würde, dann hätte er es eigentlich verdient, dass Gott ihn wegnimmt. Ich schlage kurz auf. Hiob 33. In Vers Hiob 32, Verzeihung, Vers 21, da sagt er, dass ich nur Ja für niemand Partei nehme und keinem Menschen werde ich schmeicheln, denn ich weiß nicht zu schmeicheln. Sehr bald würde mein Schöpfer mich wegnehmen. Aus einer Gottesfurcht heraus wollte er also nicht irgendwie ungerecht Partei nehmen, weil er vielleicht Hiob sympathischer fand als Eliphas oder Eliphas eben sympathischer als Hiob und so weiter. Das wollte er auf keinen Fall. Aber eben, das war eigentlich die Sache, die Eli schwerwiegend angerechnet wurde, dass er da Partei nahm, in gewissem Sinn, für seine Söhne und dachte mit bloßem Verweis sei das getan. Und dabei war das, was sie getan hatten, eben wirklich etwas, was ganz schwer unter das Gesetz Mose als zu strafendes Verbrechen fiel. Und in dieser Prophetie von dem Mann Gottes, wenn wir da wieder zurückkehren zu 1. Samuel 2, heißt es also, dass ein furchtbares Gericht über seine Dynastie und ihren Fortbestand kommen würde. Und da wird auch der Ausdruck verwendet in Vers 33, und der Mann, den ich dir nicht ausrotten werde von meinem Altar, wird zum Erlöschen deiner Augen und zum Verschmachten deiner Seele sein. Das heißt also, wenn man ihr die Lebensgeschichte anschaut und zuschaut als Zeitgenosse, dann wird das so ein Schrecken sein, das mitzuerleben. Man beachte aber, diese Ausdrücke hier sind übernommen aus 5. Mose 28, wo ja die Flüche beschrieben werden, die über Israel kommen, wenn sie sich von dem Wort Gottes abwenden. Und ich lese Vers 65, wo die Prophezeiung kommt, dass Gott das jüdische Volk unter alle Nationen zerstreuen würde und es dann ständig zu Verfolgung kommen würde. 5. Mose 28, 65. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und Verschmachten der Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Also diese Ausdrücke sind direkt aus 5. Mose übernommen und zeigen an, dass der Fluch des Gesetzes über die Dynastie des Hohenpriesters Eli kommen sollte. Aber das war eine Prophetie, die nicht sogleich in Erfüllung gehen sollte. Und darum musste dieser Mann Gottes als Beweis, dass er ein echter Prophet ist, noch ein Kurzzeitzeichen geben. Und zwar sagt er dann in Vers 34, die Kurzzeitprophetie, die bestätigt, dass das dann wirklich eines Tages kommen würde, ist diese, Vers 34, und dies soll dir das Zeichen sein, das über deine beiden Söhne kommen wird, über Hophni und Phinehas. An einem Tag sollen sie beide sterben. Also nicht nur, deine Söhne werden einmal sterben, werden ja alle mal sterben. Ja, menschlich gesprochen. Aber sie werden an einem Tag zusammen sterben. In Kapitel 4 wird uns dann ein schrecklicher Krieg gegen die Philister beschrieben. Und da wird Israel geschlagen, in 1. Samuel 4, Vers 10. Und die Philister kämpften und Israel wurde geschlagen. Und sie flohen, jeder zu seinen Zelten. Und die Niederlage war sehr groß. und es fielen von Israel 30.000 Mann zu Fuß. Und die Lade Gottes wurde genommen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, starben. Hat sich genau erfüllt. In der Folge wird beschrieben, wie ein Bote sich aus dem Krieg, aus dem Kriegsgeschehen herauslöst. Ein Mann von Benjamin geht nach Shiloh, um es Eli zu berichten. Und der Bericht ist zu lesen in Vers 17. Und der Bote antwortete und sprach: Israel ist von den Philisten geflohen und auch hat eine große Niederlage unter dem Volk stattgefunden. Und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Lade Gottes ist genommen. Und da wusste Eli, jetzt hat sich das Wort erfüllt, das Zeichen. Es war ein echter Prophet und seine Worte werden in Erfüllung gehen. Und dann fällt er eben rücklings vom Stuhl und verscheidet. Aber wir müssen noch weiter beachten in dieser Prophetie. Da sagt also der Prophet, dass Gott das Haus Elis auf die Seite tut. Er erinnert ihn übrigens daran, wie Gott einst Israel aus Ägypten geholt hat, Vers 27, und wie er dann eben aus dem Stamm Levi, und zwar dem Vorfahren Aaron, das Priestertum und die Würde der Hohepriesterschaft gegeben hatte. Und nun sagt der Prophet, dass Gott eben einen anderen nehmen wird und an seine Stelle setzen wird. Vers 35. Und ich werde mir einen treuen Priester erwecken. Der wird tun, wie es in meinem Herzen und in meiner Seele ist. Und ich werde ihm ein beständiges Haus bauen. Und er wird vor meinem Gesalbten wandeln alle Tage. Eli, der untreue Priester, wird ersetzt durch einen treuen Priester. Und das geschieht ja nicht gerade sofort, aber es ist so, Eli hatte ja eben einen Sohn, Phinehas, und der hatte schon Nachkommenschaft. Wir kommen noch auf das Thema. Und da finden wir dann später eben einen hohen Priester, Ahitub. Der ist aus dieser Linie. Eli, Phinehas, Ahitub. Und wir lesen weiter noch von Ahia, Ahimelech, und Abiatar. Das sind alles noch Priester aus der Linie von Eli. Und ich muss erklären, sein Stammbaum geht ja zurück bis auf Aaron, das ist klar. Aber über Itamar und nicht über Eleazar. Ich mag wissen, aus den Büchern Mose, Aaron hatte 4 Söhne. Und 2 Söhne sind gestorben, weil sie fremdes Feuer gebracht haben. 3. Mose 10 berichtet darüber. Und übrigens, gerade nachher wird das Gebot gegeben, Priester, wenn sie Dienst tun, dürfen gar keinen Alkohol trinken. Und dieser Zusammenhang legt eben das nahe, dass diese 2 offensichtlich getrunken hatten, aber eben nicht in biblischer Weise, sondern zu viel. Auf jeden Fall in einer Stimmung waren, wo sie plötzlich dachten, wir könnten auch anderes Feuer nehmen als das Feuer vom Altar. Und damit eben räuchern im Heiligtum. Und dann hat Gott sie getötet. Also Gott will nicht einen unnüchternen Gottesdienst. Ja, aber dann blieben eben noch Eleazar und Itamar. Und der nächste hohe Priester in der biblischen Geschichte war Eleazar. Das war also dann die hohe priesterliche Linie. Und irgendwo in der Geschichte kam es zu einem Wechsel, dass eben aus der Linie von Itamar die Hohenpriester herkamen. Und aus dieser Linie ist Eli, Phinehas, Ahitub, Ahia, Ahimelech, Abiata, alle diese Personen. Und Gott sagt, ich suche einen treuen Priester. Der muss also aus einer anderen Dynastie sein. Und das hat sich dann so erfüllt. Zadok, der Sohn von Ahitub, aber aufgepasst, ein anderer Ahitub als den, den ich erwähnt hatte aus der Linie von Eli. Zadok, der ein Nachkomme war von Eleazar, nach 1. Chroniker 5, 24, 38, der hat dann die Prophetie erfüllt. Und dieser Zadok war ein Hohepriester, der in der Zeit von David, also sehen wir, wie das weitergeht, aus der Zeit von Samuel, geht das über die ganze Zeit von Saul weiter, das waren 40 Jahre. Und dann kam die Zeit von David. Und unter David war dieser Zadok dem David treu geblieben, trotz der Rebellion von Absalom. 1. Samuel 15, 24. Und dieser Zadok hatte dann auch den richtigen Sohn von David gesalbt für die Nachfolge. Er hat Salomo gesalbt und stellte sich gegen den Aufstand von Adonia. Das war ja nochmals ein rebellischer Sohn von David. Und da hat er eben nicht mitgemacht. 1. Könige 1, 32 bis 34. Und im Kontrast dazu, Abiatar, den ich ja schon erwähnt habe, der war aus der Linie von Eli und der hat Partei genommen für Adonia. Und deshalb wurde er abgesetzt und durch Zadok ersetzt. 1. Könige 2, 26 und so weiter. Und ab dieser Zeit mit Zadok waren im Weiteren die Hohenpriester immer Nachkommen von Zadok. Das heißt also, er war der erste Hohepriester des Tempels in Jerusalem, des Salomo-Tempels. Und alle Hohepriester durch die ganze Zeit bis zur Wegführung nach Babylon und der Zerstörung des Salomo-Tempels durch Nebukadnezar im Jahr 586 vor Christus, da waren immer Zadokiden Hohepriester. Und nach der babylonischen Gefangenschaft kam das jüdische Volk zurück und baute den zweiten Tempel auf der Spur des ersten. Das wird uns ja berichtet in Esra 3 und so weiter. Und dort ist der erste hohe Priester Jehoshua oder Jeshua, Sohn des Zadok. Das war auch einer aus dieser Linie. Dieser treue hohe Priester zur Zeit der Propheten Haggai und Zacharia. Und so waren im Weiteren dann ständig Zadokiden, hohe Priester, bis in die Makkabäerzeit. Und das war traurig, die Makkabäerzeit war nämlich in einer Zeit des Niedergangs, im 2. Jahrhundert vor Christus, eine Erweckungsbewegung. Und wie das so üblich ist in Erweckungsbewegungen, nach einiger Zeit geht das den Berg runter. Und solche aus der Familie der Makkabäer, das waren Priester, aber nicht aus dem hohen priesterlichen Geschlecht, die haben den Griff zum Hohepriesteramt gemacht. Und der letzte zadokidische Hohepriester wurde verdrängt in dieser Zeit. Und dann waren eigentlich illegale Hohepriester im Amt. Und noch schlimmer, einer dieser Makkabäer-Hohepriester hat dann sogar die Königswürde an sich gerissen. Und das war ja ganz verboten. Man hatte in Israel, und zwar von Gott gegeben, Gewaltenteilung. Könige mussten aus dem Stamm Juda kommen, aus der Dynastie, also aus der Familie von David. Hohepriester, Priester aus dem Stamm Levi, und zwar aus der Linie von Aaron. Und so war es eigentlich nach Gottes Plan nicht möglich, Hohepriester und König zugleich zu sein. Es war möglich, Hohepriester und Prophet zu sein. Oder König und Prophet. Von David wird gesagt, er war ein Prophet. Aber niemand konnte die drei durch Salbung eingesetzte Ämter König, Priester und Prophet in einem vereinen. Und Zacharja 6 sagt aber, der Messias wird einmal König und Priester sein auf seinem Thron. Ja, der Herr Jesus vereinigt alle diese Ämter, König, Priester und Prophet, wie wir das in einem Lied singen. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann lesen wir in dem Lied von dem, dass wir zu ihm eilen in unserer Not, so ist uns Jesus alles König, Priester und Prophet. Ja, die haben das also in übler Weise vereinigt. Und da sehen wir, Israel kam da auf schlimme Abwege. Das hat übrigens auch dazu geführt, dass ein Zadokide, eben im zweiten Jahrhundert, als das begann so runterzugehen, ist in die Wüste gegangen, zum Toten Meer, und hat dort eine abgesonderte Gemeinschaft gegründet. Und das wurde dann die Qumran-Gemeinschaft. Er hatte gesagt, es ist so ein Chaos im Gottesdienst in Jerusalem, wir können nicht mehr mitmachen. Wir gehen in die Wüste, und da sind dann ihm andere gefolgt, und wir studieren dort die Heilige Schrift. Darum hat man dann eben so viele Schriftrollen in Qumran gefunden. Das sind die Rollen, die sie studiert haben in der Wüste. Und sie haben bewusst darauf gewartet, dass der Messias kommt. Weil sie wussten, wir sind eigentlich in dieser Endzeit, die zu ihrem Abschluss kommt, sodass der Messias erscheinen wird. Und sie wussten also Jesaja 40, Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und da wird auch gesagt, dass der Weg Gottes in der Steppe gebahnt werden soll. Und das Wort Steppe dort ist Arava. Und die Arava, das ist nicht irgendeine Steppe, sondern das ist die Bezeichnung für das Tal in der Wüste Judäa beim Toten Meer. Und darum haben die dort gewartet, bis der Messias kommt. Und interessanterweise, eben einige Zeit später, kam dann Johannes der Täufer. Und gerade dort in der Arava, in Betabara, also das ist gerade da, wo der Jordan ins Tote Meer mündet, dort hat er auf der anderen Seite des Jordans gepredigt und die Buße getan haben, getauft und verkündigt, jetzt kommt der Messias. Das war also ganz, ganz nahe von dieser Gemeinschaft dieses Zadokiden. Ja, um das ein bisschen auf den Punkt zu bringen, es gab also nur noch da illegale hohen Priester und es scheint, dass nie mehr ein Zadokide in dieser Zeit hoher Priester wurde. Und Kaiaphas war kein Zadokide. Also eigentlich war er nicht rechtmäßiger hoher Priester. Aber interessant ist, dass der Herr Jesus ihn trotzdem als Regierung anerkannt hatte. Er hat ja in seinem Prozess in der Säulenhalle Salomos im Tempel, als der Sanhedrin zusammengekommen war nach den nächtlichen illegalen Zusammenkünften in Privathäusern, haben sie sich dann im Synedrium versammelt. Man durfte das erst ab Sonnenaufgang. Und er hat nichts mehr gesagt, weil er wusste, alles ist ja schon abgemacht. Reden nützt gar nichts. Ich weiß, es war ja entschieden, was herauskommen sollte. Es war völlig illegal. Ein Prozess um Leben und Tod musste offen sein. Und darum hat der Herr nicht mehr geantwortet. Und das hat den Hohenpriester so wütend gemacht, dass er einen Trick angewendet hat. Wie kann man jemanden zum Sprechen bringen? Ja, natürlich. 3. Mose 5 sagt nämlich, wenn du die Stimme des Fluches hörst, das heißt, wenn die Obrigkeit dich unter Schwur stellt, dann muss man antworten. Und wer dann nicht spricht, macht sich schuldig und muss ein Schuldopfer bringen. Das ist die Belehrung von 3. Mose 5. Und darum hat der hohe Priester gesagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Sohn Gottes, ob du der Christus bist. Und dann spricht der Herr. Ausnahmsweise, weil er eben unter Schwur gestellt wurde und hat in dem Sinn diese Obrigkeit, obwohl sie ja im Prinzip biblisch nicht legal war, hatte sie doch anerkannt. Ja, und das ist ja dann schließlich so weit gekommen, dass Gott diesem Tempel ein Ende gesetzt hat im Jahr 70. Aber die biblische Prophetie sagt, es wird einen dritten Tempel geben in der Endzeit. Und der Endzeit-Tempel im tausendjährigen Reich wird ja ganz ausführlich mit Bauplan beschrieben in Hesekiel 40 bis 46 und dort, oder bis 48, und dort wird in Hesekiel 40, Vers 46, habe die Stelle hier aufgeführt, dann auch in 43, 19, 44, 10 folgende, 48, 11 bis 12 gesagt, dass im tausendjährigen Reich werden nur solche mit Abstammung von Zadok überhaupt Priester sein im künftigen Hesekiel-Tempel, von dem man hier da ein etwas vernebeltes Bild sieht. Das soll zeigen, das ist Zukunft. Ja, sehen wir also diese heißgeschichtliche Bedeutung von 1. Samuel 2 und dieser Prophetie. Wir gehen weiter und schlagen auf Kapitel 3. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Gesichte waren nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, als Eli an seinem Ort lag. Seine Augen aber hatten begonnen, schwach zu werden. Er konnte nicht sehen. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel lag im Tempel des Herrn. Und die Lade, wo die Lade Gottes war, da rief der Herr Samuel. Zunächst mal bis hierhin. Es wird uns hier in Vers 1 der Charakter dieser Zeit vorgestellt, in dem gesagt wird, dass in dieser Zeit gab es fast keine Prophetie. Das bedeutet also auch, dieser Mann Gottes, der da erschien, war eine Ausnahmeerscheinung damals. Und was wir da auch erkennen ist, Gott handelt nicht zu allen Zeiten gleich. Es gibt das Argument, heute sollten Zeichen und Wunder geschehen, wie zur Zeit der Apostel. Warum? Ja, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Also Gott ändert sich nicht und darum handelt er immer gleich. Aber gerade das lernen wir aus der Bibel. Gott ändert sich nie. Er ist derselbe und damit auch der Treue. Aber Gott handelt nicht immer gleich. Und darum finden wir Zeiten, wo zum Beispiel Zeichen und Wunder in der Bibel ganz konzentriert waren. Nämlich im Zusammenhang mit Israel und Ägypten und dem Auszug. Da haben wir eine Konzentration von Zeichen und Wundern im Zusammenhang mit Mose. Und auch noch in der Wüstenwanderung während 40 Jahren. Das war eine Zeit voll von Zeichen und Wundern. Aber wenn wir die Heilsgeschichte lesen davor, von 1. Mose 1, 2, 3, wo sehen wir da Männer Gottes, die Zeichen und Wunder getan hätten? Haben die Patriarchen von Adam, Seth, Enosch, Kenan bis auf Noah Zeichen und Wunder getan? Das Wort sagt nichts davon. Und dann geht es weiter über Noah, Sem, wieder 10 Generationen wie vor der Flut, 10 Generationen bis auf Abraham, keine Tutzeichen und Wunder. Auch Abraham nicht. Isaak, Jakob nicht. Und eben mit Mose in Ägypten plötzlich eine Konzentration. Und das war eben dazu da, um Mose als den Mann, der die ersten Bibelbücher, die inspirierten Bücher, in die Hand Israels legen sollte, zu bestätigen. Darum waren die nötig. Aber man kann nicht sagen, Gott handelt immer gleich. Und wir sehen dann jeden Tag Wunder, Übernatürliches. Denn jeden Morgen war, außer am Schabbat, war das Manna auf dem Boden, die Nahrung Israels. Aber wenn wir dann im Buch Josua lesen, Israel geht unter Josua ins Land und da hörte das auf. Und auch andere Wunder hörten dann im Land auf. Und wir wissen, bald kam dann die Richterzeit. Und wenn wir kurz zurückblenden in die Richterzeit unter Gideon als Beispiel, da sagt Gideon in Richter 6, als Gott ihm erschien, der Bote des Herrn oder der Engel des Herrn, aber es ist Gott, er kommt zu ihm, setzt sich unter die Terebinte bei Ophra. Gideon war beim Weizen ausschlagen und dann kommt es zu einem Gespräch. Und Gott beruft Gideon, Befreier zu werden von Israel. Die Reaktion von Gideon in Vers 17, und er sprach zu ihm, wenn ich nun Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Also er wollte da irgendwie eine übernatürliche Bestätigung. Und das muss man eben sehen in dem Zusammenhang, schon in Vers 13. Und Gideon sprach zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat denn dies alles uns betroffen? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und nun hat der Herr uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben. Also er sagt, unsere Vorfahren haben erzählt von Zeichen und Wundern, aber wir sehen nichts davon. Und wenn ich jetzt wirklich gehen sollte, möchte ich gerne etwas Übernatürliches als Bestätigung haben. Also es ist unterschiedlich, wie Gott handelt. Und jetzt sind wir da am Ende der Richterzeit. Und es wird ganz allgemein gesagt, das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. War nicht häufig. Übrigens, später kommt dann wieder eine Konzentration von Zeichen und Wundern. Und zwar bei Elia, dem Propheten, und Elisa, dem Propheten. Und das hört dann wieder auf, diese Konzentration, aber dort so eindrücklich und so viel auf einmal. Und dann geht das wieder anders weiter. Und erst als der Messias kommt, der Herr Jesus, in den Evangelien haben wir eine solche Konzentration von Zeichen und Wundern. Und das geht dann gleich weiter mit den Aposteln in der Apostelgeschichte. Und jetzt sehen wir, das Alte Testament wird ja oft genannt im Neuen, oder wiederholt genannt, das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz wurde mit Zeichen und Wundern, mit einer Konzentration bestätigt und auch eben die Prophetie in den Repräsentanten Elia und Elisa. Und dann, als der Jesus kommt, der Höhepunkt der biblischen Offenbarung, die Erfüllung von dem Gesetz und den Propheten, Konzentration, um zu bestätigen, Jesus von Nazareth ist der verheißene Erlöser des Alten Testaments. Und die Apostel, die mussten ja Dinge offenbaren, von denen der Jesus sagt in Johannes 16 in seinen Abschiedsreden, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen sein wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und so bekamen die Apostel Offenbarungen von Geheimnissen, Dinge, die im Alten Testament nie gesagt worden sind. Und darum mussten die Apostel ganz speziell bestätigt werden, weil die Gemeinde war ja etwas, was man im Alten Testament nicht prophezeit findet. Es war Inhalt der Geheimnisse, wie Paulus in Epheser 3 sagt. Und darum mussten die Apostel ganz speziell mit Zeichen und Wunder bestätigt werden, damit niemand sagen konnte, ja, die erzählen etwas ganz Neues. Da lesen wir nichts im Gesetz und in den Propheten davon. Ja, richtig. Und darum mussten sie ganz speziell bestätigt werden. Und Paulus sagt in 2. Korinther 12 zum Beispiel, habe ich nicht die Zeichen des Apostels vollbracht. Und dann sagt er, Zeichen, Wunder und mächtige Taten. Und nach der Zeit der Apostel, nach dem Tod von Johannes, um 100 nach Christus, plötzlich hört diese Konzentration auf. Also, wir können daraus ableiten, Gott ist immer derselbe, er handelt aber nicht immer gleich. Und hier haben wir eine Zeit, wo also Gott nicht häufig sprach. Und diese Zeit, eine solche Zeit ist eben prophezeit im Gesetz, in 5. Mose 28, was sage ich, 28, 32, da sagt Mose in seiner Abschiedsrede, es geht um das Lied Moses, das er Israel lehrte, Vers 20, Gott redet, und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn ein Geschlecht, voll Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Gott sagt also, dass er vor Israel sein Angesicht verbirgt, in Zeiten, wo sie sich von ihm abwenden. Und eine solche Zeit haben wir da in den Tagen des kleinen Samuel. Wir finden noch mehr solche Zeiten, wo Gott sich zurückzieht. Nur beispielsweise möchte ich erwähnen, Gideon haben wir schon gesehen. Das war auch eine Zeit, wo Gott sein Angesicht vor Israel verbarg. Und hier, aber dann auch sehr ausgesprochen in der Zeit des Buches Esther. Und in dem Buch Esther wird der Name Gottes nicht einmal erwähnt. Und wir lesen da nichts von Propheten. Aber wir sehen, wie Gott alles in der Hand hat. Und auch den Zeitplan vollkommen in der Hand hat. Er wirkt im Verborgenen. Ich glaube, wenn er sagt, ich will mein Angesicht verbergen, heißt das nicht, Gott ist nicht da. Er ist da. Aber nicht auf die gleiche Weise wahrnehmbar. Und man könnte das bezeichnen als eine Zeit der Gottesfinsternis. Dieses Wort ist eine Erfindung von einem Juden der Neuzeit, und zwar Martin Buber. Er ist ja vor den Nazi geflohen nach Amerika, und das ist der Mann, der ja die Buber-Übersetzung zusammen mit Rosenzweig gemacht hat. Das war übrigens von ihm bewusst noch ein Geschenk, das sie geben wollten dem deutschen Volk. Dafür, dass sie als Juden so lange Zeit Gastrecht hatten in Deutschland. Und diese Übersetzung sollte eine Übersetzung sein, die nicht unbedingt extrem wörtlich sein würde, aber die Wortgewalt des Hebräischen rübergibt. Zum Beispiel, wenn es heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde war oder wurde wüst und leer, dann hat er nicht übersetzen wollen, wüst und leer, das wäre ganz wörtlich, oder noch wörtlicher, Wüstheit und Leere, Tohu wa wohu. Aber merkt man, das ist ein Wortspiel, und das wollte er rüberbringen, und übersetzt dann Irrsal und Wirrsal, um das Tohu wa wohu durchzubringen. Ja, und dieser Martin Buber ging nach Amerika, nach dieser schrecklichen Zeit der Judenvernichtung, und hat dort Vorträge gehalten, Und da kam dann ein kleines Büchlein raus, das die Vorträge zusammen veröffentlichte, Gottesfinsternis. Und er hat das abgeleitet von dem Begriff Sonnenfinsternis. Eben weil er sehr wortschöpferisch war. Ihr Saal und wir Saal, Sonnenfinsternis, Gottesfinsternis. Weil der Sonnenfinsternis ist die Sonne genauso da wie vorher. Nur ist einfach gerade eben der Mond vor der sichtbaren Sonnenscheibe. Und darum sagen wir Sonnenfinsternis. Und er sagte, das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert der Judenvernichtung ist ein Jahrhundert der Gottesfinsternis. Und darum sagen moderne Menschen, Gott erleben. Was? Wo ist Gott? Es gibt doch Gott gar nicht. Und da gibt es sogar noch Leute, die nennen sich Brights. Also das heißt Helle. Das sind die neuen Atheisten. Und wenn sie sich Helle nennen, dann sagen sie, alle anderen, die an Gott glauben, das sind ein bisschen, ja, minder bemittelte. Aber sie sind die Brights, die wissen, es gibt keinen Gott. Das ist der Ausdruck der Gottesfinsternis. Moderne Menschen, die sagen, wo spüre ich Gott? Wie kann ich Gott erleben? Und das ist in dieser Zeit der Gottesfinsternis. Und in einer solchen Zeit lebte Samuel, dieser kleine Junge. Aber wir sehen, wie er in einer solchen Zeit eine tiefe Beziehung zum Herrn haben konnte. Das ist nicht einfach Schicksal, wenn man in einer Zeit der Gottesfinsternis lebt. Wenn die große Gesellschaft sagt, wo ist Gott? Wir spüren nichts davon, wir sehen nichts und er greift ja auch nicht ein. Aber die wollen, die erleben ihn ganz wunderbar, auch in der Zeit der Gottesfinsternis. So wie eine Esther das erlebt hat. So wie ein Gideon das wunderbar erlebt hatte. Und wie Gott Sieg und Befreiung gegeben hat. So erlebte auch Samuel die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes. Und dann haben wir gelesen in 1. Samuel 3, Vers 2. Eli war körperlich gekennzeichnet durch Blindheit. Wir haben schon gesehen, Ausdruck, von dem wir auch eben geistlich erblindet war. Und dann wird beschrieben, eine Nacht in Shiloh. Eli hatte seinen Schlafplatz, der kleine Junge hatte seinen Schlafplatz und die Bibel sagt, er lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und nicht wahr, welcher Bibelleser war nicht schon überrascht über diese Aussage? Das geht doch gar nicht. Kann doch niemand im Allerheiligsten schlafen? Bei der Bundeslade. Und überhaupt nur der hohe Priester am Yom Kippur kann überhaupt ins Allerheiligste hineingehen. Aber mit dem Blut des Opfers. Das wird uns klar gesagt in Hebräer 9. Und hier steht, er lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Wie ist das zu verstehen? Nun, schauen wir uns die Stiftshütte hier an. Die Stiftshütte bestand ja aus Brettern, aus Akazienholz, überzogen mit Gold. Und diese Bretter standen auf Silberfüßen und waren miteinander durch goldene Riegel verbunden. Das ist so die Struktur der Stiftshütte als Elementbau. Und darüber gab es vier Decken. Zuerst eine wunderbare Cherubindecke mit den Farben Purpur, roter und blauer Purpur, Karmesin und Weiß. Und darüber gab es die rot gefärbte Widderdecke. Und es gab dann eine Ziegenhaardecke und zu oberst war eine Seekuhfelldecke. Ein guter Schutz. Die Seekuh ist eine Art Seehund, aber lebt im größer als der Seehund und lebt im Roten Meer. War so ideal für die Israeliten, die auf der Sinai-Halbinsel wanderten, da, das war nicht weit weg, wo es Seekühe gab. Und jetzt sehen wir aber diese Decke, Decken waren ausgespannt und so entstand eben zwischen dem eigentlichen Heiligtum der Stiftshütte und den ausgespannten Decken ein Freiraum. Und dort konnten die Priester schlafen. Und Samuel, der kleine Samuel, hatte seine Matte ausgebreitet am Boden, genau auf der Höhe der Stiftshütte, der Bundeslade des Allerheiligsten. Aber er war nicht im Allerheiligsten, aber war bei der Bundeslade. So erklärt sich das. Und dann erklärt sich eben auch, wie das war im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus, zur Zeit der Evangelien. Wir sehen hier eine Übersicht über die Vorhöfe. Und der innerste Vorhof ist da zu sehen mit dem goldenen Haus, 100 Ellen hoch, das heißt 52,5 Meter, also höher als ein 20-stöckiges Hochhaus. Und hier auf der Nordseite dieses Gebäude, das ist das Gebäude, das man nannte Bet Hamoket, das Haus der Feuerstelle. Dort gab es eine Feuerstelle, wo die Priester sich wärmen konnten, im Untergeschoss. Und dort konnten sie auch ein Ritualbad nehmen, wenn nötig. Und in diesem Haus schliefen sie nachts, wenn sie Dienst hatten. Also wenn wir denken an Zacharias in Lukas 1, er hatte Dienst von Sabbat bis Sabbat, der schlief in diesem Haus. Und sehen wir, dieses Haus ist genau gegenüber vom Allerheiligsten. Das ist entsprechend in der Stiftshütte, diesem Bereich unter den Decken, wo Samuel schlief gegenüber dem Allerheiligsten. Und im künftigen Hesekiel-Tempel, nach dem Plan von Hesekiel 40 bis 48, ist es so, dass es nördlich vom Heiligtum, beziehungsweise dem Allerheiligsten, und auch südlich gibt es da die Beschreibung eines Terrassenbaus, also sehr, sehr modern, dreistöckiger, versetzter Terrassenbau mit Zellen. Und das ist dann eben die Einrichtung für die zadokidischen Priester im tausendjährigen Reich. Die werden da rechts und links vom Heiligtum schlafen. Aber es geht eigentlich alles zurück auf eben dieses Vorbild bei dem kleinen Samuel. Er war übrigens nicht Priester, also er war nicht ein Nachkomme von Aaron, aber aus seinem Geschlechtsregister entnehmen wir, er war aus dem Stamm Levi und war also berufen als Tempeldiener. Nicht als Priester, aber als Tempeldiener. Und so hat er da eben seinen Levitendienst getan, wie das beschrieben ist. Ja, dann wollen wir heute Abend an dieser Stelle dann weiterfahren mit der Berufung Samuels.